Deutschlandfunk Interview.
Rüdiger von Fritsch war Botschafter Deutschlands in Moskau von 2014 bis 2019. Heute ist er Politikberater des Beratungsunternehmens Berlin Global Advisors. Guten Morgen, Herr von Fritsch.
Guten Morgen, Herr Maurer.
Gibt es irgendeine besondere Lehre oder Erkenntnis, die Sie aus dieser Wahl ziehen? Oder kann man sagen, es ist eben alles beim Alten?
Also wenn man aus dieser ja wirklich komplett inszenierten Scharade, deren Ergebnis vorhersehbar war, ein Gutes sehen will, dann war es der Umstand, dass sich selbst unter diesen Bedingungen der Repression doch die Zeichen eines anderen, eines besseren Russland gezeigt haben, auf das wir langfristig hoffen können.
Welche Zeichen sind das?
Das war eben der ja wirklich doch eindrucksvolle Protest durch die Stimmabgabe zu einer bestimmten Uhrzeit oder das Erscheinen vor dem Wahllokal, wozu Menschen sich in großer Zahl auch in Russland gezeigt haben, bei allen Konsequenzen, die sie zu befürchten haben.
Ist das, also Leonid Volkov haben wir eben gehört, ein ehemaliger Mitstreiter von Alexei Nawalny, der aber leider zusammengeschlagen wurde, von wem kann man sich ein bisschen ausmalen, der sagt, wir sind optimistisch und voller Energie, da haben wir viel Sympathie, aber ist es letztendlich der Mut der Verzweiflung?
Wir dürfen wohl nicht damit rechnen, dass sich in absehbarer Zeit tatsächlich eine umfassende, flächendeckende, genuin politische Opposition zeigt, die dem Regime die Stirn zeigt. Dazu ist das Regime eben viel zu repressiv, was allerdings das Regime fürchten muss. Und deswegen ist es ja so repressiv, ist der unvorhersehbare Unmut des Volkes, das eben im großen Umfang nur scheinbar seine Zustimmung zu diesen Verhältnissen gegeben hat. Nicht die Volkskammerwahl in der DDR von 1986 hat fast 100% Zustimmung gegeben und 4 Jahre später war der Staat verschwunden.
An was machen Sie den Unmut der russischen Bevölkerung fest?
Der ist im Moment wohl noch gar nicht so gegeben, denn der Staat tut ja alles mit dramatisch hohen Ausgaben und Ausschüttungen jeder Art dafür zu sorgen, dass die Menschen sich nicht um das zunächst einmal allzu sehr sorgen müssen, was sie besonders beschäftigt, nämlich ihre wirtschaftliche und soziale Situation. Aber wenn ein Staat fast 40% seiner Gelder für eine Kriegsführung ausgibt, wie das in Russland gegenwärtig der Fall ist, zugleich seine Einnahmen aus seinen traditionellen Mitteln, Öl und Gas, das war mal fast 50%, wir sind bei 28, ausgibt, dann kommt er natürlich in eine Situation, wo er für andere Ausgaben mittel- und längerfristig nicht ausreichend Geld haben wird. Für Infrastruktur und Bildung und eben die soziale Lage, anderes mehr. Und dann kann der Punkt kommen, an dem die Menschen sagen, schön und gut mit der Ukraine, aber warum wird die Krankenstation in meiner Kleinstadt geschlossen? Wo ist die Schulspeisung für die Kinder etc.? Und dass es aus dem Nichts einen Widerspruch gibt, wie wir in anderen Ländern ja auch erlebt haben, sei es in Nordafrika oder eben in der DDR oder in Polen oder in Georgien, in der Ukraine. Davor hat Wladimir Putin Angst.
Aber der Plan des Westens geht ja bislang nicht auf, Russland wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Die Einnahmen aus dem Energiebereich sprudeln und Putin kann Geld für die Rüstung ausgeben und für alles Mögliche. Woran machen Sie fest, dass das wann sich umkehren soll?
Also wer sich ernsthaft mit im Sanktionsregime beispielsweise beschäftigt hat, konnte nicht davon ausgehen, dass Russland deswegen wirtschaftlich übermorgen in die Knie zwingt. Vielmehr war davon auszugehen, dass man alles unternehmen wird, Sanktionen zu umgehen und neue Einnahmen zu generieren. Aber noch einmal, wenn wir auf die Zahlen schauen, die lagen aus Öl und Gas für den Staatshaushalt zeitweise bei fast 50%. Wir sind bei 28%. China, das Russland Öl abnimmt, hat 2023 weniger gekauft als 2022. Das kann das gegenwärtige Regime durchaus eine Zeit durchhalten. Sie haben auch Reserven, aber die werden gegenwärtig angegriffen. Die Wirtschaft ist durch diese ja überhaupt nicht investiven, sondern rein konsumtiven Ausgaben, eben für den Krieg, überhitzt. Die Zentralbank bekommt die Inflation nicht in den Griff, erhöht die Leitzinsen. Also das ergibt sich eine Situation, die schwierig ist. Und Wladimir Putin hat ja beispielsweise bereits angedeutet, dass er nach den Wahlen die Steuern erhöhen wird, dass er neue Einnahmen erzielen muss, um seinen Krieg fortsetzen zu können. Das lässt sich eine Zeit durchhalten, aber nicht beliebig lange.
Eine entscheidende Frage ist, wie geht's in der Ukraine weiter? Spielen natürlich die Staatseinnahmen auch eine wichtige Rolle. Wie finden Sie eigentlich die Idee von Rolf Mützenich, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, darüber nachzudenken, den Konflikt einzufrieren?
Richtig ist es, auch in einer Situation, des Krieges, wo wir die Ukraine umfassend unterstützen müssen, nicht nur aufs Schlachtfeld, sondern auf den Horizont zu schauen. Wir werden ja eines Tages aus der Konfrontation, die Wladimir Putin uns geführt hat, eine geordnete Konfrontation machen müssen beispielsweise. Aber ich finde es in hohem Maße irritierend, wenn lediglich in einer rein aus unserer Angst erfüllten Logik heraus definierten Idee gefordert wird, man solle lediglich einfrieren, ohne, das ist das Entscheidende, dass gleichzeitig dazu gesagt wird, unter welchen Bedingungen dies möglich sein wird, nämlich Bedingungen, die es der Ukraine erlauben, auf Augenhöhe frei, selbstbestimmt über eine eigene gerechte Zukunft bestimmen zu können.
Und also jetzt noch nicht, einfrieren, aber wann dann?
Wir müssen die Ukraine in die Lage versetzen, der russischen Aggression so standzuhalten, dass die russische Führung in ihrer Logik und nur in der sollten wir versuchen, ein Ende zu definieren, an einen Punkt kommt, wo sie abwägen muss. Gefährdet die Fortführung eines nicht erfolgreich zu beendenden Krieges, in 2 Jahren hat Wladimir Putin es nicht geschafft, ein wesentlich kleineres Land mit seiner gigantischen Militärmacht zu unterjochen, zu Ende zu führen, oder gefährde ich dadurch meine Macht im Lande? Und an dem Punkt, da wird es Verhandlungsbereitschaft geben. Eines ist doch ganz wichtig. In Wladimir Putins Logik ist Kompromiss, ist selbst Frieden abstrakt überhaupt keine Idee. Die Vorstellung, man wirft ihm ein Stück Fleisch über den Zaun, dem Bären, und er wird der Ruhe geben, ist völlig verfehlt in der Logik jener Führung.
Aber deswegen macht er weiter und weiter und er hat offenbar einen ultralangen Atem und bei den Europäern und bei den Amerikanern erst recht kann man zweifeln, ob wir den gleichen langen Atem haben. Sollte man im Sinne von Ralf Mitzenich sozusagen die Realitäten jetzt anerkennen und sagen, ist nicht schön, aber verhindert den Tod von vielen Menschen?
Also ob der Atem ultra lang sein wird, das vermag ich zu bezweifeln, wenngleich natürlich Wladimir Putin in der Tat eine Wette auf die Zeit eingeht. Sein Kalkül ist, ihr geht in die Knie, bevor ich in die Knie gehe. Aber das muss ja so nicht sein. Wenn wir bereit sind zu sehen, worin die Herausforderung tatsächlich besteht. Es geht um die Unterjochung der Ukraine, aber auch, wie Putin uns schriftlich gegeben hat, vor Kriegsbeginn, um unsere Freiheit, unsere Sicherheit, um die internationale Ordnung, wie wir sie einmal verabredet haben. Die will er unterminieren und dafür müssen wir die Ukraine unterstützen. Und wenn wir nur sagen, lass uns mal schauen, wie wir den irgendwie beruhigen, ohne gleichzeitig auf die Ukraine, ihr Schicksal zu schauen und mitschwingen lassen. Ja, irgendwie wird man ihm so Konzessionen machen müssen. Das ist doch in seiner Logik nur Ermutigung. Noch einmal, es ist richtig, über Zukunft nachzudenken, über Szenarien. Das geschieht ja auch vielfach. Aber in den gescheiterten Vermittlungsbemühungen der letzten 2 Jahre, insbesondere jenen Chinas, zeigt sich doch, wie wenig Gesprächsdialog und kompromissbereit dieses Regime gegenwärtig ist.
Mit Ihrer Bemerkung eben angsterfüllte Logik. Meinen Sie damit auch den Bundeskanzler?
Ich spreche von Vorschlägen, wie sie beispielsweise vom Bündnis Sarah Wagenknecht kommen oder anderen mehr, die suggerieren, man müsse nur reden und dann könne man diesen Krieg beenden, weil ja Wladimir Putin alle 3 Wochen die Klappe neben sich aufmacht und dann springt sein Kistenteufel, der abgehalfterte und von ihm wenig geschätzte Ex-Präsident Medvedev raus und ruft nuklear, dritter Weltkrieg und anderes mehr.
Aber der Bundeskanzler hat das ja auch im Blick, vorsichtig sein gegenüber Russland.
Es ist ja immer richtig, Besonnenheit walten zu lassen und sich zu sagen, wir müssen die Ukraine mit allem unterstützen, was A, die Ukraine in die Lage versetzt, diese Aggression standzuhalten und wie gesagt, an einem bestimmten Punkt auf Augenhöhe verhandeln zu können.
Also
und
auch
zugleich
Taurus, okay.
Was, um das ist wichtig noch hinzuzufügen, zugleich was aus unserer Sicht auch vertretbar ist. Dieses beide gehört ja doch zusammen.
Also ganz kurz, auch Taurus-Raketen liefern.
Noch einmal, ich bin kein Militär, ich bin Diplomat. Wir sollten alles tun, was A vertretbar ist und B die Ukraine in die Lage versetzt, diesen Konflikt erfolgreich zu beenden.
Rüdiger von Fritsch war Botschafter Deutschlands in Moskau von 2014 bis 2019. Mit ihm sprach ich über den Ausgang der russischen Präsidentschaftswahlen und wie es in Sachen Ukraine-Krieg weitergehen könnte. Herr von Fritsch, schönen Dank, wiederhören.
Vielen Dank, Herr Morgau, auf Wiederhören.